Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski.
Wir begrüßen Sie zum großen Kinojahresrückblick.
Was für ein seltsames Jahr 2020 doch war. Das Coronavirus hat alle Bereiche unseres Lebens beeinflusst und natürlich auch die Filmbranche auf den Kopf gestellt. Dennoch gab es Kinofilme, die dieses Jahr geprägt haben. Einige kamen sogar auf die große Leinwand, anderen blieb nur das Streaming.
Und wir wollen in dieser Sendung zurückblicken auf dieses Kinojahr 2020 und auch ein wenig nach vorn blicken, auf eine Kinozukunft ohne Corona.
Dazu haben wir auch einen prominenten Gast eingeladen, der für uns sehr gut dieses Jahr zusammenfassen kann. Christian Petzold, der Regisseur von Filmen wie Jella, Barbara oder Transit. Und in diesem Jahr kam eben sein neuer Film heraus, Undine, das Liebesdrama mit Paula Bär und Franz Rogowski. Und dieser Film hatte bei der Berlinale im Wettbewerb seine Weltpremiere. Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit dem großen Kinojahresrückblick und wir kommen zu unserem Gast, der für uns beide, Patrick und mich, wie kein anderer für dieses Kinojahr steht, weil er sich gemeinsam mit seinem aktuellen Film durch ja alle Phasen dieser Pandemie bewegt hat. Christian Petzold, herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Wenn wir diese Phasen der Pandemie nur kurz skizzieren wollen, also die Weltpremiere Ihres Films Undine gab es noch auf der Berlinale im Februar, kurz vor der Pandemie, kurz vor dem ersten Lockdown. Da fand noch alles statt, wie wir es ehrlich gesagt kannten. Es gab sogar einen Preis für Ihren Film. Später sind Sie dann selbst an Covid-19 erkrankt. Dann haben Sie Undine nach dem Lockdown als ersten Film wieder in die Kinos gebracht. Im Sommer waren im September Mitglied der internationalen Jury beim ersten physisch stattfindenden Filmfestival in Venedig. Und jetzt, kurz vor dem zweiten Lockdown, hat Paula Bär für ihre Rolle in ihrem Film den Europäischen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin erhalten, in einer rein virtuellen Ausgabe.
Also ein wahnsinniges Jahr. Haben Sie dieses Jahr für sich irgendwie schon sortiert bekommen? Wie haben Sie es erlebt?
Also jetzt in der Zusammenfassung, die Sie mir hier geliefert haben, kommt mir das vor wie ein ganzes Leben. Mir kommt diese Zeit unendlich lange vor, wahrscheinlich durch diese vielen Unterbrechungen. Es gibt viele Geschichten, die man so erlebt hat. Also ich fand die Reise mit dem deutschen Verleih zu den deutschen Kinos, die nach dem ersten Lockdown noch nicht geöffnet hatten und ich mit der Undine ja den ersten Film da hatte. Und wir kamen zu diesen Kinos, die 2-3 Monate geschlossen hatten und die Popcorn-Gerüche waren schon verflogen und die Mitarbeiter tauchten zum ersten Mal wieder auf und die tauchten so auf wie Astronauten, die aus dem Tiefschlaf geholt werden. Und plötzlich fingen diese Kinomaschinen wieder an zu laufen und so. Das war eine wunderbare Woche. Also wir sind den Rhein runter, also von über Köln, Bonn, Frankfurt. Und überall machten alle diese Kinos wieder auf. Und das hatte sowas, als ob die Lorelei rufen würde. Ja?
Jetzt läuft es eigentlich ja so ab, wenn Sie einen Film rausbringen, dass die Maschine funktioniert. Man muss sich gar nicht mehr so groß anstrengen. Man hatte das Gefühl, dass Sie für diesen Film viel stärker jetzt auch kämpfen müssen, weil es ja immer wieder durch die Unterbrechungen auch die Gefahr gab, dass ein Film wie Undine vielleicht untergeht. Hatten Sie denn das Gefühl, dass es auch anstrengender war, diesen Film präsent zu halten als sein Regisseur?
Na, ich finde das immer anstrengend. Ich bin nicht so gerne, obwohl das jetzt so klingt, ich bin nicht gerne vor Mikros und auf Bühnen. Und muss das aber so machen, weil unsere Kapazitäten im Werbebereich eben nicht so, im Autorenfilm nicht so, wir sind nicht so begütert. Hä? Und da muss man mehr arbeiten und da muss man versuchen, auch einen Spaß raus zu gewinnen. Eben, dass man so aufschreibt, wie die Städte aussehen, die man ist, wie die Kinos aussehen. Und vielleicht sind diese Reisen auch etwas, was mich auch ein bisschen durch diese pandemische Situation gebracht hat, weil ich gedacht habe, naja, wir reden immer über Filme, aber eigentlich sollten wir über Kinos sprechen. Weil das ist ein großer Unterschied. Und Streaming ist zum Beispiel eben kein Kino. Und ich habe das erst erlebt an diesen Orten, an diesen, manchmal sind das ja, ist auch eine kleine Bar daneben, dann ist ein kleiner Kirchplatz vor diesem Kino. Manchmal sind das auch große Riesenkinos wie in Köln oder so. Man sieht einfach, dass ein Kino ein sozialer Ort ist und dass ein Kino zu einer Stadt gehört. Und eine Stadt ohne Kino ist keine Stadt. Und dass man dann einfach denkt, man, die letzten Jahre lesen wir immer nur Kritiken über Filme. Aber wir müssten eigentlich auch den Ort, an dem die Filme zu sehen sind, müssten Teil der Kritik werden. Die Journalisten, die sitzen morgens in Pressevorführungen um 9 Uhr und kriegen vielleicht noch ein Schnittchen oder kriegen einen Screener zugeschickt und sitzen zu Hause und gucken sich den Film an und haben darüber zu sprechen. Und ich habe das Gefühl, dass in diesen früheren Filmkritiken in den 70er Jahren die Kritiken aus einem Publikum herausgeschrieben worden sind. Das fiel mir so während der Pandemie ein.
Über den Ort Kino sprechen wir auch noch. Das Kino muss sich ja jetzt auch total umorientieren. Wie wir alle, Sie auch als Filmemacher vielleicht, welchen Einfluss hat das Virus derzeit auf Sie als Filmemacher, sowohl künstlerisch oder auch wirtschaftlich?
Naja, man guckt noch, wie lange die Vorräte noch halten. Ja? Und da ich so ein geschulter Protestant bin, habe ich mich immer gut bevorratet. Ich musste immer lachen früher bei Aldi. Bitte bevorraten Sie sich. Das war immer so ein Satz, der mir gefallen hat. Ja, und ich bin gut bevorratet. Aber die Auswirkungen waren so, dass ich weiß, dass ich zum Beispiel nächstes Jahr keinen Film drehen werde, weil unter diesen Bedingungen das nicht möglich ist, den zu planen. Auch in mir selber ist so eine gewisse Antriebslosigkeit, weil man nicht weiß, wahrscheinlich wird das nicht zustande kommen. Und wenn wir Ende des Jahres alle wieder drehen können, weil die Impfungen Wirkung zeigen, dann drehen ja alle gleichzeitig. Dann ist ja niemand mehr da und alle Schauspieler sind beschäftigt und so. Und dann habe ich gesagt, das nächste Jahr gehe ich ins Kino.
Was auch auf jeden Fall ein guter Vorsatz ist. Aber für Sie als Geschichtenerzähler, man könnte ja jetzt sagen, diese Zeit, das ist eine sehr anstrengende Zeit, aber sie ist eben auch voller Narrative, voller Geschichten. Ziehen Sie denn da keine Inspiration raus?
Nee, also ich finde, man muss nicht immer alles verwerten. Das Schöne für mich war jetzt hier an dieser Situation, dass ich da selber erkrankt war und ein bisschen vielleicht auch mal einen anderen Rhythmus hatte und eine andere Sicht auf die Welt für einen Moment. Für mich war das so, dass ich gedacht habe, das Schöne ist jetzt mal nicht zu verwerten. Einfach mal auszuschlafen, sinnloses Zeug zu lesen oder auch sinnvolles, ja, sich zu verirren, auch in der eigenen Bibliothek. Ja. Mir ging das ein bisschen auf die Nerven, dass man es nicht aushalten konnte, zu Hause zu bleiben und mal kein Home-Konzert zu geben oder nicht die Leute noch auf seinen Kanal irgendwas zu schicken, mal einfach ein bisschen Ruhe geben.
Ja. Es gibt ja auch schon die ersten Covid-Filme, also Michael Bays Coronavirus-Thriller Songbird, da gibt es schon den ersten Trailer und große Empörung. Es klang so, als wäre das jetzt auch nichts Attraktives für Sie.
Nee, ich fand ja schon, dass das Kino das alles schon vorweggenommen hat. Also der, man muss echt sagen, was der Soderbergh gemacht hat in Contagion, ist ja ein absoluter Treffer. Ja, der hat das vorausgeahnt und das hat ja was mit vorherigen pandemischen Erfahrungen zu tun, die es schon gegeben hat, die nicht so durchgeschlagen haben bei uns hier in Mitteleuropa, also Ebola oder der erste SARS-Virus. Und das Kino weiß immer sehr, sehr gut Bescheid, was passiert. Das Kino, was nachher kommt, ist meistens langweilig.
Jetzt waren Sie, ich will noch mal kurz auf die Frage der Wirtschaftlichkeit zurück, als Teil der Kulturschaffenden durchaus in einer Situation, da gibt es andere Kollegen von Ihnen, die viel lautstärker sich geäußert haben, dass man sich im Stich gelassen gefühlt hat, von der Politik zum Beispiel. War das jetzt auch ein Jahr, wo sich die Filmbranche stärker politisiert hat, zwangsläufig?
Ich kann das schwer beantworten. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht, ob man es so sagen kann. Wenn ich mit Freunden aus anderen Ländern gesprochen habe und die fragen mich, wie die Situation in Deutschland ist, dann sage ich natürlich, wir dürfen noch einkaufen und arbeiten, ja, aber darüber hinaus dürfen wir nichts mehr. Und dann sagen die, ja, ihr seid ja auch Deutsche. Ja? Ja, wir sind also berühmt als Konsumenten und Arbeiter. Und im Notfall gibt es eben nichts mit Kunst und wozu brauchen wir einen Park oder Jugendliche oder so. Und dann fing ja auch diese Diskussion an, dass die Jugendlichen an einem schuld sein sollen. Ja, und man muss sich das mal vorstellen, da wird ein ganzes Jahr von jungen Leuten wird verlangt, dass sie nicht miteinander sein können. Also ich weiß nicht, ob die Leute jemals jung gewesen sind, die sie über sowas zum Talkshow-Thema machen. Ich sehe das ja an meinen Kindern, die studieren und kennen ihre Kommilitonen nicht. Ja, und das Studium ist ja nicht ein Ort, wo man Wissen lernt, wie die Theorie bei der Führerscheinprüfung, sondern wo man im Grunde genommen Gruppen bildet, wo man sich vernetzt. Und das meiste lernt man ja wirklich eher in der Raucherecke und in der schwulen Cafeteria oder so, aber nicht im Seminarraum. Und das sind so Dinge, wo ich denke, das wird uns fehlen, das wird den jungen Leuten fehlen. Dass die da mal in Stuttgart eine Fensterscheibe einschmeißen, finde ich absolut berechtigt. Dass die dann 2 Jahre Knast bekommen, finde ich Wahnsinn. Ne? Aber das sind so Dinge, als die Freunde in Portugal oder so, mit denen ich da telefonierte, sagten, jetzt fangen sie bei uns genauso an. Also die Verdeutschung Europas hat angefangen.
Regisseur Christian Petzold, er bleibt die ganze Sendung über bei uns, um dieses Kinojahr Revue passieren zu lassen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Bitte helfen Sie mir. Ich werde verrückt. Seit Wochen dieser schreckliche Ohrwurm.
Ich schlage einen Therapieansatz vor, bei dem wir mit sensorischer Deprivation arbeiten.
Was auch immer. Hauptsache, es hilft.
Ich werde Ihnen zunächst eine Lösung aus Bilzenkraut und LSD spritzen.
Aua!
Wenn Sie sich nun bitte in den Floating-Tank legen würden.
Muss das sein?
Sie werden sehen, dass durch die reizarme Umgebung...
Mein Gott, worauf habe ich mich da bloß eingelassen?
Jonas.
Wo bin ich?
Jonas.
Annette? Warum hast du mich verlassen?
Ich habe hier etwas, das dir gehört.
Ach so?
Sieh mal. Das möchte ich dir zurückgeben.
Ah! Hilfe! Hilfe!
Entschuldigung, sprechen Sie Italienisch oder Deutsch?
Deutsche Muttersprache.
Ach so.
Wir sind nicht als Italiener hier.
Wir wollten eigentlich zu unserer lieben Frau...
Unsere liebe Frau im Walde.
Ja, genau.
Bei der Straße noch, 1,5 Kilometer.
Ja, es ist schon ein schöner Wanderweg. Ja, da können Sie eigentlich da oben. Ja, da ist der Dorfplatz nicht und da geht ein Weg hinein.
Wo genau müssen wir denn da abbiegen?
Da, wo es klein in der Straße ist, wo der Zaun ist, der Holzzaun, der schöne, der ist eigentlich Hitlerhof.
Wie jetzt?
Hitler. Aber es hat mit Adolf Hitler nichts zu tun.
Da kommen Sie zu unserer lieben Frau im Walde.
Ja.
Aber wer ist die liebe Frau dann?
Die liebe Frau, die heißt so, unsere liebe Frau im Walde.
Und trifft man da auch jemanden an?
Das ist die Mutter Gottes, wahrscheinlich, ja.
Die Sicht des Filmregisseurs auf das Pandemiejahr 2020 hat uns Christian Petzold schon geschildert. Jetzt wollen wir mit Anke Lewicke die Sicht der Filmkritikerin hinzuholen. Hallo Anke erstmal.
Hallo, hallo ihr beiden.
Wie hast du denn das Jahr überhaupt erlebt? So wenig im Kino warst du ja selten wahrscheinlich.
Ich fand das so zweischneidig. Also einerseits fand ich es eine Herausforderung, mit dem filmischen Angebot mal anders umzugehen. Also normalerweise reagieren wir ja immer auf die neuen Kinostarts. Und so konnte ich aber feststellen, dass das Online-Angebot doch eine unheimliche Fundgrube ist. Also es gibt ja nicht nur die Streaming-Portale, sondern zum Beispiel hat das Korean Film Archive 50 südkoreanische Filmklassiker auch online gestellt. Und Parasite hat den Oscar gewonnen. Dann konnte man sich also so richtig mal in die koreanische Kinogeschichte eingraben. Das fand ich natürlich total toll. Oder auch so Sachen wie das afroamerikanische Kino war ja dieses Jahr immer wieder Thema und da findet man natürlich genug, wenn man recherchiert und man kann sich so eigene Filmreihen zusammenstellen, kuratieren und es ist ja auch ganz schön, so in der Jogginghose auf dem Sofa rumzulümmeln. Aber letztlich habe ich dann doch immer festgestellt, der TV-Bildschirm oder der Computerbildschirm ist kein richtiges Gegenüber. Deshalb war das Festival für mich in Venedig wirklich wie so eine Luxusreise. Also es war so toll. Ich meine, der Lido ist ja ohnehin eine Insel, da kommt das Kino immer mehr zu sich. Aber in diesem Jahr war man davor und danach eben nicht so auf Festivals. Und dann war das nochmal so alles viel konzentrierter. Und dadurch haben eben die Bilder in Venedig, die Filme nochmal so einen ganz anderen Nachhall entwickelt.
Ist ja bei so einem Jahresrückblick, da ging es mir in den letzten Jahren immer so, man überlegt nochmal die Festivalfilme, die wir gesehen haben, die Kinofilme, die wir gesehen haben. Das hat irgendwie so das Jahr strukturiert. Das ist in diesem Jahr alles anders. Trotzdem die Frage an dich, was waren denn die Kinobilder dieses Jahres, Anke?
Also für mich sind die Bilder, die 16 mm gedrehten Bilder von dem Berlinale-Film von Elisa Hittmann noch immer in Erinnerung. Niemals selten, manchmal immer, so ist der Titel. Und die kann ich immer noch abrufen, weil sie sich so mir eingeprägt haben, weil sie die Gefühlslage der 17-jährigen Heldin eben immer miterzählen. Also sie heißt Ortum, sie fährt nach New York, weil sie dort ohne die Unterschrift der Eltern eine Abtreibung vornehmen kann. Und durch das 16mm Material hat das so was Dokumentarisches, was Grobkörniges. Und es ist immer das Gesicht von ihr fokussiert. Also die Umgebung ist so ein bisschen unscharf. Aber sie wirkt dadurch natürlich ein bisschen isoliert von dieser Umgebung. Aber sie wirkt nie wie eine Außenseiterin. Das ist vielmehr so ein Prozess, dass sie so zu sich findet, was ganz Selbstbestimmtes macht und eben überlegt, diese Abtreibung ist das Einzige, was ich jetzt machen kann, um mein Leben weiter zu leben. Also da fand ich ja die Ästhetik so einfach richtig gestimmt. Ja, und den konnte man auch auf der großen Leinwand sehen. Den Film, den ich unbedingt auf der großen Leinwand sehen möchte, ist natürlich Mank über die Entstehungsgeschichte von Citizen Kane. Der läuft jetzt auf Netflix, digital gedreht, schwarz-weiß, arbeitet mit derselben Tiefenschärfe wie Citizen Kane. Da ist im Bildhintergrund, während vorne über die Drehbuchprojekte geredet werden, werden im Hintergrund schon wieder die Kulissen für den nächsten Film geschoben. Da gibt es so viel zu entdecken. Gleichzeitig ist das am Ende des Jahres ein Film, der auch noch über das Bildermachen nachdenkt, über die Illusionsmaschine Hollywood, wie sie dann eben auch als erstes so Fake News gemacht haben. Also da, ja, da brauche ich dann doch nochmal die große Leinwand, wo ich den Film nochmal ganz dringend sehen möchte.
Jetzt, wo ich dir zugehört habe, stelle ich mir jetzt selber die Frage, vielleicht auch ans eigene Sehen und weniger an die Filme, die wir dieses Jahr gesehen haben. Ist es für uns Kritiker vielleicht auch schon egal, ob wir den Film auf der großen Leinwand gesehen haben oder im Streaming? Ich meine, Mank oder The Irishman letztes Jahr, das waren ja die Filme, die wir nun mal auf unseren größeren oder kleineren Bildschirmen gesehen haben. Aber den Wert der Filme erkennen wir ja doch trotzdem.
Den Wert erkennen wir, aber es ist trotzdem eine ganz andere Konzentration. Und deshalb habe ich, glaube ich, auch vom Gegenüber gesprochen, weil für mich ist die Leinwand doch ein anderes Gegenüber und ich finde das auch so interessant, weil Christian Petzold hatte ja eben gesagt, das Kino als sozialer Ort und ich erinnere mich, als ich in die Schlafstadt dann vor Düsseldorf gezogen bin, Anfang der 70er Jahre, da war da ein leerer Parkplatz und meine Eltern haben mir gesagt, boah, da war früher ein Kino, also es gab damals auch ein Kinosterben, das Kino hat mich trotzdem das Leben lang begleitet, aber das Kino ist dadurch für mich auch immer so ein Sehnsuchtsort und ich möchte einfach in diesen konzentrierten Raum gehen. Ich möchte, dass das Licht ausgeht. Dann nimmt der Film mich mit oder ich fühle mich auch von dem Film, von den Bildern dann viel mehr so aufgehoben.
Christian Petzold, Sie waren Mitglied der Jury beim Filmfestival in Venedig, haben dort viele Filme gesehen, auch auf der großen Leinwand. Was waren Ihre Filmbilder des Jahres?
Als der erste Lockdown beendet wurde und die Kinos wieder aufmachten, habe ich nicht den eigenen Film gesehen, sondern von Nuri Bilge Ceylan, der wilde Birnbaum hieß der, glaube ich, der Film. Und der dauert über 3 Stunden, war nicht beworben. Ich habe es im FSK gesehen, das war ein Sommertag. Und der Oranienplatz roch ein bisschen, ja, nach Frankreich, nach Jardin Luxemburg oder so. Es spielten auch Leute Buhl da. Und dann bin ich mit meiner Frau da in das FSK-Kino gegangen. Das ist ein Kino, auf das man sich verlassen kann. Und habe den Film dort gesehen. Und da habe ich in diesem Film eine der schönsten Liebesszenen gesehen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und ich habe mich nachher gefragt, hat mich diese Szene so berührt, ja, und verzaubert, weil ich seit Monaten nicht im Kino gewesen bin und weil Berlin an diesem Tag auch so schön war. Nein, das liegt auch daran, dass der Film also aus der Fremde herübergeweht war und trotzdem was traf hier. Und deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir immer den Ort, wo wir einen Film sehen, mit in die Kritik beziehen, ja, oder in die Erinnerung. Also ich habe in der Zeit Sachen erlebt. Ich war mit Freunden zusammen vor Beamern. Ja? Da haben wir 28 Stühle aufgestellt und haben Filme angeguckt und haben unsere eigenen Erdnussflips mitgebracht. Das geht nicht. Das ist so ähnlich wie eine Bar zu Hause bauen. Ja, die Bar meiner Eltern im Keller mit so einem Tresen und Getränken, die hießen, glaube ich, irgendwie Raker Rauchzart und sowas. Ja? Das sind keine Bars. Das sind sehr, sehr traurige Simulationsorte. Ja? Und ins Kino geht man ja nicht nur für die große Leinwand oder die Bequemlichkeit. Ja? Sonst wären die Leute ja damals nicht auf ihre Holzstühle auch gegangen, die Nickelodeons, sondern man geht dort auch, um sich zu verlieren. Und das tut man zu Hause nicht.
Anke, hast du das gehört? Wir sollten mehr die Kinos in unsere Besprechung einbeziehen. Ist das eine gute Idee?
Ja, das mache ich gerne. Also dann kann ich immer erzählen, dass ich nur schwarzen Kaffee im Kino trinke. Nein, aber es ist gut, diese Stimmung, die man empfindet, bevor man ins Kino geht und dann auch zu vergleichen, mit welcher Stimmung geht man da raus? Wie sieht man dann die Welt? Wie lange halten die Bilder einen im Beschlag? Und so, also manchmal ist es mir auch so ergangen, dass ich nach dem Kino am liebsten gar nicht rede, sondern erstmal ja eine Runde einfach um den Platz laufe und gucke und die Bilder nachhallen lasse und was sie mit mir und meiner Umgebung und ja meiner Sichtweise auch machen.
Und auch der Zeitpunkt des Guckens, glaube ich, der ist auch wichtig, weil wir sehen ja bei Festivals Filme häufig dann in der Weltpremiere, wenn ich an Parasite denke von Bong Joon-ho oder Victoria von Sebastian Schipper, die dann hinterher so viel diskutiert wurden, wo dann auch so eine Erwartungshaltung aufgebaut wurde. Ich glaube, ich hätte beide Filme anders gesehen, hätte ich vorher schon sehr viel drüber gelesen oder gehört.
Ja, ich höre da ja auch so einen Wunsch nach Entschleunigung. Also ich glaube, es bringt einer Filmkritik nicht viel, wenn ich in einer schnöden Pressevorstellung um 9 Uhr in Berlin in dem ewig gleichen Kino diesen Ort dann noch mit einbeziehe. Das ist natürlich etwas anderes, so wie wir es gerade gehört haben, wenn man so ein Meisterwerk wie Der wilde Birnbaum von Nuri Bilge Ceylan sieht, auch in einem anderen Kontext, nicht wahr? Das ist vielleicht auch eine Idee oder zumindest ein Gedanke, der weg von dieser Donnerstag laufen die 29 Filme an und die 18 Stück müssen wir besprechen und das ist ja dann mehr so eine Art Fabrikarbeit, ne? Und weniger fast schon romantisches Verständnis von Kunstrezeption.
Ja, aber das ist ja das, was ich vielleicht auch meinte, dass dieses Jahr einem die Gelegenheit gegeben hat, einfach die Kinogeschichte und die aktuellen Filme noch mal anders zu kuratieren. Das ist ja so ein hochtrabendes Wort. Aber trotzdem, und ich glaube, dadurch entsteht auch der Diskurs zwischen den einzelnen Filmen viel mehr. Und vielleicht sollte man sowas dann einfach doch, ja, nehme ich mal das Wort, weiterpflegen.
Der große Jahresrückblick und auch Vorausblick im Deutschlandfunk Kultur mit unseren Gästen, der Filmkritikerin Anke Lewicke und dem Regisseur Christian Petzold, der geht nach den 15 Uhr Nachrichten weiter. Dann wollen wir unter anderem die Lage der Kinobetreiber in Deutschland und in Europa besprechen.
Halt auf freier Strecke, so könnte man die Situation des Kinos im Jahr 2020 beschreiben. Alles lief anfangs so wie immer, aber mit der Pandemie wurde alles anders. Um all diese Ereignisse einigermaßen zu begleiten, haben wir ungefähr im März den Corona-Ticker ins Leben gerufen, in dem unser Kollege Christian Berndt seit Monaten unermüdlich die nationale und internationale Kinosituation recherchiert und zusammenfasst. Für unseren Jahresrückblick haben wir ihn gebeten, uns den Stand der Dinge für die deutsche Kinoszene zusammenzufassen. Wo stehen wir? Wie ist die Lage?
Das ist die wahre Magie des Films.
Action!
Donner, Blitz, Blut, Feuer, Religion.
Alles in einem Film.
Mank von David Fincher ist eine filmische Hommage an Citizen Kane. Der Film läuft aber derzeit nicht im Kino, wo er hingehört, sondern bei Netflix. Laut Lars-Henrik Gass, dem Festivalleiter der Kurzfilmtage Oberhausen, bestätigt Mank einen Trend des Pandemiejahres.
Wir alle haben nicht damit gerechnet, dass der Einbruch so groß würde in diesem Jahr, dass der Vorsprung der Streamingdienste jetzt so exorbitant ist, dass hier wirklich ein historischer Weichenwechsel eingeleitet wurde. Und das ist auch nicht mehr umkehrbar.
Aber an dem Umbruch 2020, sagt Gass, ist nicht nur das Coronavirus schuld.
Die Gefahr besteht jetzt darin, dass wir uns vormachen, dass Corona die Krise sei für das Kino. Corona ist aber nur die Verstärkung dieser Krise. Wir hatten schon 2018 einen Einbruch bei den Kinobesuchen im zweistelligen Millionenbereich. Also das ist etwas, das seit Jahren vor sich geht.
Aber das Jahr 2020 habe trotz allem auch Chancen eröffnet. Wie viele andere Festivals fanden auch die diesjährigen Kurzfilmtage online statt. Und damit könne man weltweit Leute erreichen, die normalerweise kein Festival besuchen wollen oder können.
Es gibt ein altes Motto unseres Gründers Hilmar Hoffmann, das lautete Weg zum Nachbarn. Und dieser Weg zum Nachbarn ist doch genau das, was wir durch die Digitalisierung nun wirklich erreichen können. Ich finde es faszinierend, dieses demokratische Potenzial über die Digitalisierung zu durchdenken.
Online sei nicht Ersatz, aber eine wertvolle Ergänzung fürs Kino. Auch die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg, sieht 2020 als Zeitenwende fürs Kino.
Im Moment sieht es ganz danach aus, dass es viel größer ist als das, was wir je hatten. Egal, ob wir einen Weltkrieg hatten, ob wir Einführung des Fernsehens, DVD hatten. Aber das, was im Moment in den letzten 8 Monaten passiert ist, verändert auch die Kinolandschaft ganz enorm.
Viele befürchten ein Kinosterben in den nächsten Jahren. Eine positive Erfahrung der Corona-Zeit sei die Treue des Stammpublikums gewesen, sagt Christine Berg. Aber auch sie meint, dass die dramatischen Veränderungen dieses Jahr nicht nur Corona geschuldet sind.
Die Exklusivität, also das Kinofenster, das war schon im Vormarsch. Dass die Zeit, in der ein Film nur im Kino gezeigt wird, daran wurde schon in den letzten Jahren gerüttelt. Und Corona beschleunigt das jetzt.
In Hollywood fallen die Kinofenster gerade dramatisch. Auch deshalb müsse man sich in Europa stärker vom US-Kino lösen.
Wir müssen sehen, dass wir uns auch auf unsere eigenen Werte wieder besinnen, und zwar auf unsere eigenen Filme, weil wir natürlich gemerkt haben, sobald Amerika ausfällt als Abspielstätte, fallen uns auch die großen amerikanischen Blockbuster weg. Und damit sind wir in einer Abhängigkeit, von der müssen wir uns mehr befreien.
2020 hat in der Kinowelt alte Gewissheiten beseitigt. Aber Ideen für die Zukunft des Kinos gibt es viele. Vom Filmtheater als mobilem Festivalraum bis zur Renaissance luxuriöser Kinopaläste.
Soweit Christian Berndt mit der Zusammenfassung der Pandemiesituation der deutschen Kinos. Regisseur Christian Petzold und Filmkritikerin Anke Lewicke sind bei uns zu Gast. Herr Petzold, hat sich das Konzept Kinosaal erledigt?
Nein, überhaupt nicht. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe an allen virtuellen Festivals nicht teilgenommen. Konnte das nicht. Das lag, ich möchte den Machern auch nicht irgendwie die entmutigen. Vielleicht gibt es das ja, das, was der Lars gesagt hat, dass es so eine Art digitale Nachbarschaft gibt. Aber ich habe keine digitale Nachbarschaft, muss ich wirklich sagen. Für mich ist Kino etwas, was mit Stadt zu tun hat. Also ich hatte jetzt mit den Kindern zu Hause nochmal The Last Picture Show von Bogdanovich angeschaut. Da gibt es einen Ort, das ist natürlich ein Film, der selber schon was Retrohaftes ist, 70 gedreht, spielt aber in den 50er Jahren, Koreakriegzeit, kleine amerikanische Stadt. Und dort gibt es einen Diners, ja, und ein Kino und einen Billardraum. Und es gibt eine Schule und ein Footballfeld. Und das ist eine Stadt. Und am Ende wird das Kino, The Last Picture Show, spielt noch einmal einen John Ford Film. Und in diesem Moment stirbt die Stadt. Und für mich ist das Kino immer etwas, was mit Stadt zu tun hat. Und für mich ist das immer noch ein Ort. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt so ein Manufaktum-Kino möchte, so ein Retro-Kino, wo es dann noch ein kleines Restaurant mit exquisiten Speisen gibt oder sowas, sondern für mich ist Kino immer noch kollektiv. Das ist wie Park, wie Marktplatz. Und das hat eigentlich auch, deshalb finde ich, auf den Feuilleton-Seiten so einen schweren Stand. Die berichten ja 8, 9 Seiten über Theaterpremieren, die wir auch nicht sehen können. Aber das Kino fällt aus den Feuilleton-Seiten immer mehr raus.
Aber wie sehr ist Kino denn wirklich noch Nachbarschaft? Denn die Kinoräume gibt es ja. Die Kinobetreiber würden sagen, es kommt aber kein Publikum. Und es gibt berühmte Kollegen von Ihnen wie Steven Spielberg und auch Francis Ford Coppola, die einem Abschlussjahrgang an der UCLA in Los Angeles gesagt haben, Kino, das wird in 20, 30 Jahren, und das haben sie erst vor 2, 3 Jahren gesagt, so etwas eben einen Stand wie die Oper haben. Man zahlt dann 60 Euro und es wird dann doch etwas exklusiver. Also weniger Bahnhof, mehr Luxus.
Ja, grauenhaft finde ich diese Vorstellung. Ich finde immer so, ich weiß, damals gab es mal so eine komische Zeitung, Transatlantik hieß die, glaube von Enzensberger ausgegeben. Und da gab es am Anfang so eine Kritik an der eigenen Zeitung, weil das so eine teure Zeitung war. Die kostete damals 6 Mark, die kostete so viel wie der Playboy. Das war wie Playboy für Intellektuelle ohne Mädchen. Ne? Und die sagten, ein bisschen furchtbar, was wir hier machen. Wir glauben, der Zeitungsmarkt geht kaputt und wir bringen ein Glanzprodukt heraus. Es gibt also wieder was Tolles, aber nur für... als Distinktion. Ja? Und Kino ist keine Distinktion, Kino ist was Kollektives.
Was ich ja auch ganz interessant finde, in den letzten Jahren hat das Kino ja auch schon reagiert. Also ich meine, es haben ja in Berlin noch mehr Kinos aufgemacht und ich würde sie jetzt gerne mal als Nachbarschafts- oder Kiez-Kinos bezeichnen. Und es sind dann Kinos, wo ganz klar ist, man versteht sich nicht nur als Kinobetreiberin oder Kinobetreiber, sondern man kuratiert auch die Filme. Also, und dazu gehört dann eben auch ein Programmheft oder ein Newsletter, wo man begründet, warum man diese Filme jetzt zeigt. Oder man stellt einen Regisseur vor, den man besonders spannend findet, der in Deutschland noch unbekannt ist. Also ich finde, eigentlich haben die Kinomacherinnen und Macher schon länger reagiert auf diese Kinokrise. Und ich würde gerne wissen, ob das nicht doch ein Erfolgskonzept für die Zukunft sein könnte.
Ja, denn was wir ja auch bedenken müssen, Kinos sind ja nun auch wirtschaftliche Orte. Es ist eben die Frage, inwieweit sie unterstützt werden sollten, wie Theater oder Opern. Das sind ja fromme Wünsche. Wir können uns wünschen, dass das Kino ein Nachbarschaftsort wird, aber wenn es nicht finanzierbar ist.
Aber es wird ja schon lange finanziert mit, also es gibt ja unheimlich viele Kinoprogrammpreise, die werden dann vom Medienboard Berlin-Brandenburg zum Beispiel häufiger, wenn Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft ist, schon vor dem Sommer verliehen, weil sie wissen, der Sommer ist sowieso schwierig für die Kinos, wenn dann WM ist, noch schwieriger. Und natürlich müssen wir uns vielleicht gar nicht, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen abgebrüht, so große Sorgen um die Kinos machen. Wir sind hier in einer subventionierten Filmwirtschaft. Insofern wird die Abspielstätte irgendwann auch mehr und mehr durchsubventioniert werden, weil wo sollten wir denn sonst die ganzen Filme zeigen?
Die Kinos sind auch für Filmfestivals von zentraler Bedeutung. Doch was passiert, wenn die großen Branchen-Events, wir haben es ja gerade so ein bisschen schon angesprochen, ins Netz abwandern? Darüber reden wir gleich.
Im Februar würde ja nun normalerweise die neue Berlinale anstehen. Die Festivalmacher und die Politik haben um eine Lösung gerungen. Und es ist nun klar, als physisches Festival findet es zum gewohnten Zeitpunkt im Februar nicht statt. Stattdessen hat man sich auf ein Festival in 2 Phasen geeinigt. Der Filmmarkt findet im März statt, virtuell, und eine Auswahl des Festivalprogramms im Sommer. Nicht als internationales Festival, sondern, so heißt es, für das Berliner Publikum, aber ganz physisch in Kinos. Christian Petzold, Sie haben im September beim Filmfestival in Venedig gesagt, für Sie muss ein solches Festival physisch stattfinden. Das haben Sie eben auch nochmal deutlich gemacht. Ist das jetzt, was die Berlinale festgelegt hat, die beste aller Möglichkeiten?
Ich glaube schon. Also man muss einfach sagen, bis die ganze Situation sich normalisiert, müssen wir einfach Statthalter-Sachen machen, ja, damit man nicht vergessen wird, dass alle virtuellen Geschichten, die wir uns da erfunden haben, ob das nun ein Homeoffice ist oder virtuelle Filmfestivals, sind ja nur dazu da, zu sagen, die Leerstelle nochmal zu betonen, ja, die das wirkliche Festival gerissen hat, ja, oder das wirkliche Leben gerissen hat. Und die Trottelgeschichten da ist, die dann Homeschooling und Homeoffice ist die Zukunft. Also ich kann euch sagen, Homeschooling ist der letzte Dreck. Virtuelle Festivals ja. im digitalen Raum auch. Ja. Und sich das schön zu reden, das kann ich verstehen, weil man das über Monate nicht aushält. Ja. Und man macht wahnsinnig viel Arbeit. Und die Leute, die so ein Festival machen und kuratieren, und das sind unfassbare Arbeitsleistungen. Und die dann einfach nur virtuell, das muss man sich dann schönreden, das kann ich auch verstehen. Aber bei der Meldung über die Berlinale, dass dann im Sommer so eine Art kleines Festival fürs Publikum stattfindet, hat bei mir ein bisschen die Sehnsucht geweckt zu den alten Berlinale-Bildern, die man so kennt. Berlinale war ja mal im Sommer und eigentlich ist Berlin eine Sommerstadt. Und ich würde mir ja wünschen, dass die Berlinale vom Potsdamer Platz verschwindet. Und in die Sommerstadt Berlin an all diese vielen Kinos einkehrt.
Ins Olympiastadion wieder, wie in den Anfängen?
Ja, das ist, wenn er die Leni Riefenstahl spielt wahrscheinlich. Ja.
Aber war ja tatsächlich die Eröffnung in den ersten Jahren.
Ja, die wussten ja nicht, wohin hier in Berlin. Aber wenn man das sich überlegt, wie viele Kinos es gibt, und du hast ja selber davon gesprochen, dass es so Kinos wie Ill und Wolf und ja, die machen fantastische Programme und so. Wenn das so sich so Berlin, die Berlinale so auf die Stadt ausbreitet im Sommer, das finde ich schon nicht so schlecht, aber.
Würden Sie Ihren Film in der Berlinale-Ausgabe im Sommer zeigen, so wie es jetzt stattfinden soll?
Glaube nicht. Ich weiß es nicht.
Aber das Berliner Publikum ist doch da. Und wenn das Berliner Publikum da ist, dann reagiert auch die deutsche Presse nochmal ganz anders, wenn man das, wie sie eben gesagt hat, im Kollektiv sieht. Und kann dadurch nicht doch auch der internationale Verkauf und das Renommee des Films angekurbelt werden?
Ich weiß zu wenig darüber. Ich stelle mir das gerade nur so vor, dass es da so einen Market im Februar, März gibt und dann im Sommer, als ob das Festival stattgefunden hätte. Ja, also ein Nachschlag, so stelle ich mir das vor. Ich weiß zu wenig darüber und vielleicht ist es schön oder sowas, aber ich glaube, ein richtiges Festival mit dieser wahnsinnigen Anspannung und brutalen Arbeit und im Tunnel und nachher vollkommener Erschöpfung ist ein bisschen, kommt das ein bisschen vor wie eine WM in Katar. Das ist auch nicht alles, irgendwie auch nicht richtig. Ja.
Vielleicht lassen wir uns erzählen, wie es ist, ein rein virtuelles Filmfestival auf einer großen Skala zu besuchen. Susanne Burg hat es geschafft, hat Toronto dieses Jahr nicht aus Toronto berichtet, sondern vom eigenen Balkon. Wie ist das, ein Filmfestival, was so einen Rang hat wie Toronto, dann rein digital wahrzunehmen?
Ja, es war interessant, weil ihr ja, Anke und du, Patrick, ja gerade noch so in Venedig wart. Das waren so die beiden Gegenentwürfe und ich saß auf meinem Sofa, musste irgendwie einigermaßen Homeschooling und Arbeit und Festival miteinander in Einklang bringen und habe dann diese Filme da geguckt. Man sitzt halt doch auf dem Sofa und kann nicht wirklich so eintauchen. Das stimmt schon, was Christian Petzold gesagt hat. Das bleibt, der Kinoraum ist nicht da. Und was ich bei Festivals, die physisch stattfinden, so spannend finde, ist, dass diese Bilder so lange nachwirken. Das ist so ein intensives Erlebnis. Man sieht zwar unglaublich viele Filme, aber gleichzeitig findet ja auch nichts anderes statt. Man kann sich total einlassen auf diese Filme. Und wenn ich jetzt mich erinnere, welche Bilder ich gesehen habe in Toronto, fällt es mir ehrlich gesagt schwer. Das ist das eine. Das andere ist, dass ja auch online schön und gut beim internationalen Filmfestival natürlich die Online-Rechte, also die sind schwierig zu verhandeln. Und so war es so, dass zum Beispiel der Eröffnungsfilm für das europäische Territorium außer Großbritannien, aber in Deutschland, nicht zu sehen war. Nomadland, der in Venedig gewonnen hat, lief auch in Toronto, aber nicht für mich, weil ich in Deutschland war. Da waren die Rechte nicht verhandelt. Also insofern gibt es da auch noch durchaus Hürden, die auch nicht wegzudiskutieren sind.
Aber ich würde gerne noch Anke Lewicke fragen, ob es nicht dann doch vielleicht etwas Positives im Negativen gibt, wenn man sich Festivals als Hybridausgabe vorstellt. Die Idee von Lars-Henrik Gast, den wir im Beitrag vorhin gehört haben, dass man eben auch ein anderes Publikum erreicht. Und man darf ja nicht vergessen, dass das Publikum nun wirklich auch schwindet. Also gibt es nicht die Chance, durch hybride Formen Menschen zu erreichen, die sonst Venedig, Cannes, Dock Leipzig, Oberhausen, keine Ahnung, eher ignorieren?
Ich würde da erstmal hochpokern und bei den großen A-Festivals bleiben, zum Beispiel Cannes und Venedig. Das Programm wird dann ja nachgespielt. Das Programm von Venedig in Rom und das von Cannes in Paris. Und so, finde ich, könnte man das bei der Berlinale auch immer machen. Das heißt ja immer, bei der Berlinale gibt es zu viele Filme und wir haben ja jetzt auch seit 3-4 Jahren noch die Woche der Kritik und da würde ich mir eben irgendwie immer wünschen, dass die Woche der Kritik aus dem Berlinale-Programm sozusagen ihr Programm kuratiert und damit durch andere große deutsche Städte zieht. Weil wir kriegen ja mit, wenn Kino zum Event wird, das ist dann eins, dann kommen auch wieder die Zuschauerinnen und Zuschauer. Also da würde ich eher solche Sachen mal ausprobieren. Und natürlich stimmt es, ist es sicher reizvoll, wenn man sich für Dokumentarfilme interessiert, dass man dann die Filme von Doc Leipzig auch zu Hause sehen kann. Aber ich frage mich dann auch immer, ja, wie könnte es ein Festival denn dann schaffen, dass die Leute zu Hause sind, doch noch mit anderen, die auch zu Hause sind, in einer Art von Austausch treten könnten? Also kann man danach online auch über die Filme diskutieren? Also da bleiben vielleicht noch Möglichkeiten, wo man mit rumspielen könnte, wo man mit weitergehen könnte.
Ich frage mich auch, die ganze Filmwelt verändert sich ja gerade, inwieweit sich dann auch die Rolle der Festivals vielleicht nochmal verändert. In Zeiten von Streaming, wo vielleicht auch Streamingdienste nicht mehr so darauf angewiesen sind, dass Filme vielleicht bei Festivals laufen oder so. Welche Rolle können Festivals haben in der Vermarktung oder in der Präsenzmachung von Filmen, Christian Petzold?
Naja, Festivals sind erstmal Marktplätze. Und deswegen ist der Unterschied zwischen Berlin und Venedig zum Beispiel, Berlin hat den größeren Marktplatz. Ja, Venedig war Oscar-Vorbereitung. Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so richtig aus, kriege das nur immer mit. Für mich waren Festivals als Besucher und jetzt nicht als Filmemacher, der dann einen Film hat, als Besucher, waren die Möglichkeit, Filme zu sehen und mit anderen, die ich vorher nie getroffen habe, in einer sehr, sehr konzentrierten Situation über das Kino zu sprechen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die digitale Nachbarschaft, die kommt mir noch muffiger vor als eine Mietshausnachbarschaft in der Vorstellung. Ja. Und deshalb brauchen wir die Festivals. Einerseits eben als Markt, zum Zweiten als Bildung einer Filmerzählung. Und drittens ist es so, dass die Filme, ja, als ich mit der Anke hierher gekommen bin, haben wir über Catherine Deneuve gesprochen. So, und die Catherine Deneuve, die haben mich in einem Film gesehen, La Vérité. Und wir haben darüber gesprochen, das ist jetzt nicht so der Weltklasse-Film gewesen, aber der hat mir sehr gefallen. Und dann geht sie eine Straße entlang mit ihrem Hund, eine lange Einstellung und kickt eine Kastanie zur Seite. Ja, das ist ein kleines Ereignis. Ich stelle mir dann irgendwie einen anderen Schauspieler vor, der aus den Streamingdiensten erwachsen ist und der eine Kastanie wegtritt. Das interessiert mich nicht. Also die Catherine Deneuve ist erwachsen und etwas geworden durch das Kino, weil sie gehört nicht zu uns. Sie gehört uns, aber sie gehört nicht zu uns. Ja? Und das passiert im Fernsehen, in Streamingdiensten und im digitalen Raum nicht. Und wenn die Streamingdienste glauben, sie könnten auf das Kino verzichten und das Festival von Venedig nicht mit Filmen beliefern, ja, weil sie uns nicht mehr brauchen, so wie das Fernsehen glaubt, das braucht das Kino nicht mehr, dann sägen sie, wie man das so sagt, den eigenen Ast ab, das eigene Würztier.
Egal ob physisch oder hybrid, Festivals und Kinoseele brauchen das Publikum. Aber was, wenn die Lust am Gang ins Kino jetzt mit dem Virus vielleicht verschwindet? Darüber sprechen wir gleich.
Deutschlandfunk Kultur, der große Kinojahresrückblick. Wir haben ja schon verstärkt über die Lage der deutschen Kinos gesprochen. Blicken wir jetzt auf unsere Nachbarn in Europa. Gerade die große Kinonation Frankreich wehrt sich zunehmend lautstark gegen die Kinoschließungen. Und im Norden Europas gab es mit Schweden ein Land, das die Kinos nie geschlossen hat. Christian Berndt untersucht im zweiten Teil seines Corona-Tickers die Kinosituation in Europa.
Ein Selbstmordversuch im Büro geht auf bizarre Weise schief. Eine kuriose Szene aus der Tragikomödie Adieu les Cons, die im Oktober in die französischen Kinos kam.
Selbst als ja dann schon im Oktober durften ja um 8 Uhr abends die Filme nicht mehr gespielt werden. Und der neue Film von Albert Dupontel, der hatte irgendwie in 10 Tagen 500.000 Zuschauer, was natürlich schon was sogar mehr war als sein Film davor. Obwohl ja eigentlich die 8 Uhr Vorstellung die stärkste in Frankreich ist. Also insofern ist ja auch, denke ich, das einzig Positive, was wir in diesem Jahr, glaube ich, wirklich sehen können, ist, dass sobald die Kinos wieder aufgemacht wurden, das Publikum war da.
Das sei auch dem französischen Film zu verdanken, meint die Geschäftsführerin des französischen Filmexportverbandes Unifrance, Daniela Elstner.
Da hat das französische Kino wirklich viel gerettet und die Produzenten haben auch ihre Rolle gespielt und vor allem die Verleiher.
Denn trotz Corona brachten die Verleiher große französische Produktionen ins Kino. Und auch die Streaming-Zahlen blieben in der Pandemie niedriger als erwartet.
Sie sind gestiegen, relativ schnell am Anfang. Dann hat sich das aber eigentlich eingespielt und war dann nicht mehr so atemberaubende Kurven, die irgendwie in die Höhe schossen.
Zwar stehe auch in Frankreich das sogenannte Kinofenster in Frage. Zwischen dem Staat und den Streaming-Diensten wird über eine Verkürzung der Fristen verhandelt, in denen Filme nur im Kino laufen dürfen, bevor sie auf den Streaming-Plattformen starten.
Aber das kommt dann wirklich darauf an, inwiefern sich diese Streaming-Providers dann auch dazu bereit erklären, in das französische Kino zu investieren, wie es heute die Fernsehsender auch machen.
Die gesetzlichen Schutzregelungen fürs Kino seien in Frankreich sehr strikt, meint Elstner. Ein Kinosterben, vor allem auf dem breiten Land, wie es in den USA droht, befürchtet sie nicht.
Es ist ja auch so, dass heutzutage wirklich, wenn ein französischer Film gestartet werden, diese Tourneen, die Regisseure und Schauspieler machen müssen, wird immer länger, wird immer breiter, wird immer weiter in alle möglichen kleineren Städte geführt. Und also ich denke, da werden alle sehr, sehr erpicht drauf sein, dass diese kleineren Kinos in diesen Städten und Gemeinden weiterhin bestehen bleiben.
Anders als in Frankreich dürfen die schwedischen Kinos nach wie vor öffnen.
But we have very strong regulations of a maximum of 8 people.
Aber die Regularien lassen nur 8 Besucher zu. Diese Vorschriften seien, sagt die Leiterin des schwedischen Filminstituts, Anna Serner, eigentlich unnötig, weil die Schweden sich eh sehr strikt an die Corona-Empfehlungen halten und Kinos meiden würden. Dass die Filmtheater offen bleiben, findet sie aus sozialen Gründen trotzdem richtig.
That there is a place for lonely people to actually go to.
Der Nachteil des schwedischen Weges sei, dass die Krise wahrscheinlich länger dauert. Die Kinos bekämen solide finanzielle Hilfen vom Staat. Sehr gering dagegen falle die Unterstützung für die Kinos der internationalen Kinokette AMC aus, zu der 80% der schwedischen Kinos gehören.
There is a risk of them not surviving.
Deren Häuser könnten pleite gehen und wenn das passiere, seien die größten Städte Schwedens ohne Kinos. Aber trotz alledem, die generell sehr streamingfreudige Bevölkerung Schwedens sehne sich wieder nach dem Kino.
First of all, they want to go to cafes and meet their friends and secondly, they want to go to the cinemas.
Christian Berndt mit seinem Blick auf die Kinolage in Europa. Und wir haben zuletzt ja Anna Serner gehört, die Leiterin des schwedischen Filminstituts, die hofft, dass durch die Pandemie das Kinopublikum nicht vollends an Streaming verloren geht. Christian Petzold, der Regisseur, ist immer noch unser Gast. Ist das nicht dennoch eine reale Gefahr, dass nach dieser Pandemie es nicht mehr dieses Publikum gibt? Denn wir verlieren Leute, gerade vielleicht Jüngere, an Streaming?
Ich habe unheimlich wenig empirische Erfahrungen. Die einzigen, die ich habe, sind die eigenen Kinder. Ne? Und meine eigenen Kinder streamen nicht mehr. Die haben fast aufgehört damit. Im Grunde genommen hat die Pandemie oder der Lockdown dazu geführt, dass Streaming eine traurige Sache geworden ist. Ich fand das am Anfang ganz toll, als ich da lag. Ich habe da Filme, man kann so sagen, moderne B-Filme. Ja? Filme, die nicht, also wirklich gescheitert sind, wie zum Beispiel, ich habe mal dieses Remake des Claude Méliès Films Das Auge mit Michel Serrault und Isabelle Adjani, da gibt es ein Remake, den habe ich angeguckt. Und die gescheiterten Filme auf den Streaming-Kanälen, unkuratiert da rumliegen wie so Strandgut, was keiner aufhebt, ja, das hat mir am Anfang Spaß gemacht. Aber mit den Kindern und mir selber, ich merke das so eine wahnsinnige Müdigkeit, man muss doch auch nicht alles gesehen haben. Und es gab mal früher, als die Frieda Grafe noch lebte und in der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat, da gab es dann ein Buch mit Kritiken, die hießen Fliegendreck. Das waren so 380 Seiten, das waren ihre kleinen Wochenendtipps. Da stand immer das Kino Apollo 1, 16.30 Uhr, Halloween, John Carpenter. Und dann ein einziger Satz darunter. Und so war der Film, hatte immer was mit dem Ort zu tun. Und als ich jetzt eben diesen Beitrag gehört habe und die Frau aus Schweden sagte, das Erste, was die jungen Menschen machen werden, ist in die Cafés und Restaurants gehen und in die Clubs gehen und danach werden sie ins Kino gehen, so sehe ich das auch. Und ich glaube, dass sich dieses Zuhause-Hocken, das muss man wirklich mal sagen, Stream heißt hocken. Stream heißt am Computer sitzen oder auf einem kleinen Handy. Ja? Und Zuhause-Hocken einem echt auf die Nerven fällt. Also mir fällt das auf die Nerven. Und Kino ist das Außen, ist das Gemeinwesen und Stream ist privat.
Wie hältst du es mit Streaming? Das ist ja die Frage, die gerade viele beschäftigt. Wir schauen gleich in die USA, in unserem großen Kinojahresrückblick hier im Deutschlandfunk Kultur. Nichts wird so sein wie vor der Pandemie. Das trifft auf viele Branchen zu, vor allem aber wohl auf die Unterhaltungsindustrie in Hollywood. Katharina Wilhelm hat die Entwicklung in der Filmwelt in L.A. verfolgt und zieht Bilanz, wie sich Hollywood verändert.
Beim Film zu arbeiten, das klang bisher vielleicht abenteuerlich, glamourös, aber essentiell?
We have now become essential workers.
Wir sind jetzt essentielle Arbeitskräfte und das heißt, die meisten in Hollywood arbeiten jetzt.
Alma Diffie ist Make-up-Artist und eine von tausenden Arbeitskräften, die in Kalifornien seit November 2020 als wichtige, essentielle Arbeitskräfte eingestuft wurden. Seit Spätsommer wird in der Traumfabrik wieder gearbeitet, unter allerstrengsten Auflagen. Es gilt Maskenpflicht, regelmäßig wird getestet, ganze Labore wurden auf den Parkplätzen der Hollywood-Studios aufgebaut, um den Betrieb wieder zum Laufen zu bringen. Wie angespannt die Situation ist, wird klar, wenn man hört, wie Hollywood-Star Tom Cruise einen Mitarbeiter am Filmset zur Fortsetzung von Mission Impossible anschreit, der gegen die Corona-Protokolle verstoßen haben soll. Wenn ein Corona-Fall am Set auftaucht, dann heißt das meistens, 2 Wochen lang geht gar nichts mehr. Das kann mehrere hunderttausend US-Dollar kosten. Extrakosten, die sich eigentlich keiner leisten kann und will. Mit mindestens 20 Milliarden US-Dollar Verlust rechnet man in der US-Filmwelt durch die Corona-Krise. Nicht zuletzt auch, weil viele Kino-Blockbuster 2020 nie das Licht der Leinwand erblicken konnten.
Name? Bond.
James Bond.
Einer der ersten großen Filme, die vom Coronavirus sozusagen befallen wurden, war der neue James-Bond-Film Keine Zeit zu sterben. Zuerst war Universal optimistisch, dass der Start von Frühling auf Herbst 2020 verschoben werden könnte, lautet der neue Starttermin April 2021. Zu den großen Verlierern des Kinojahrs 2020 gehören die Kinos selbst. Sie mussten vielerorts dicht machen. In der Filmstadt Los Angeles sind sie seit März durchgehend geschlossen. Und das bei hohen Kosten, wie Filmjournalist John Horn vom Radionetzwerk NPR betont.
They have rents, they have leases, they have huge fixed costs.
Sie haben Mieten, sehr hohe Fixkosten, Milliarden an Schulden und es kommt kein Geld rein. Wie zahlt man das? Ich denke, es wird eine massive Zahl an Schließungen geben.
AMC, die weltweit größte Kinokette, hat bereits angemeldet, dass sie vor der Insolvenz steht. Und dann kam eine Meldung, die die Branche in ihren Grundfesten ziemlich erschütterte. Das Studio Warner Brothers will 2021 mindestens 17 seiner Filme gleichzeitig im Kino sowie auf der eigenen Streaming-Plattform HBO Max herausbringen. Darunter Blockbuster wie der Science-Fiction-Film Dune oder die Comic-Adaption Suicide Squad. Normalerweise gilt, dass Kinos mindestens einige Wochen lang exklusiv das Recht haben, Filme zu zeigen, bevor die Studios sie auf anderen Plattformen verkaufen. Das sei in der Branche ein Erdbeben der Stärke 8, meint Filmjournalist Horn.
I think it's an earthquake of like 8 magnitude. Exhibitors used to have all the power.
Die Aussteller hatten alle Macht der Welt. Sie konnten entscheiden, welche Filme im Kino gezeigt werden und wie lange. Die Pandemie hat ihnen das weggenommen.
Im Filmjahr 2021 wird wahrscheinlich gelten, viele Premieren werden eher auf der Couch als im Kino stattfinden. Dafür dürfte es für die Zuschauer vielleicht eine größere Auswahl geben, denn viele Filme sind auf 2021 verschoben worden. Darunter viele Blockbuster wie der Marvel-Film Black Widow mit Scarlett Johansson oder eine Fortsetzung von Top Gun mit Tom Cruise. 2020 hat Hollywood verändert und viele Entwicklungen werden sich nicht zurückdrehen lassen. Und noch ist nicht klar, wann die Normalität wieder einkehren wird. Wann ohne Maske, Handschuhe und Schutzbrille gearbeitet werden kann.
Katharina Wilhelm über das Krisenjahr in Hollywood. Anke Lewicke und Christian Petzold sind weiter bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur bei unserem Jahresrückblick. Christian Petzold, Katharina Wilhelm hat die Meldung erwähnt, dass das US-Studio Warner seine Blockbuster nächstes Jahr zeitgleich auf der Streaming-Plattform HBO Max zeigen und ins Kino bringen will. Was lösen solche Meldungen bei Ihnen aus?
Vollkommen wurscht, muss ich mal wirklich sagen. Ja? Ob die da vorher noch im Kino laufen oder Streamingdienst laufen, mir geht ja so, diese Blockbuster-Wellen, die dann auch durch die Journale getrieben werden oder sowas, das geht ein bisschen an mir vorbei. Das ist keine Arroganz, sondern na gut, ja? Es ist, glaube ich, kein Minitekel. Und ich glaube, dass das eher so eine Meldung ist, gerade auch, dass die haben so viel Film auf Halde, die kriegen sie jetzt nicht los. Das ist klar, dass wir normales Kino erst im Sommer wieder haben werden. Ne? und müssen Geld verdienen.
Aber können wir nicht auch mal aufhören, das immer nur als Konkurrenz zu sehen? Kann man nicht einfach die Streaming-Dienste so als Ergänzung auch sehen, als Bibliothek, wo man sich auch mal bedienen kann? Und ich habe es, glaube ich, auch schon häufiger gesagt, wir können ja mal den Sprung nach China machen, eigentlich eines der größten Absatzmärkte. Da ist das schon lange so, dass 3 oder 4 Tage später nach der Kinopremiere die Filme auch online zu sehen sind, auch die großen Blockbuster. Und das eine schließt noch lange nicht das andere aus. Man geht trotzdem weiterhin ins Kino. Und ich glaube, das könnte auch hier möglich sein, wenn wir nur mal auch aufhören, immer das alles so Netflix als den Teufel wahrzunehmen. Ich meine, Netflix produziert wiederum auch einfach super Sachen, gibt tollen Regisseuren eine große Möglichkeit. Also ich bin dieser Debatte, so wie wir sie führen, auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen müde.
Und wäre es nicht, Anke, wenn wir uns überlegen, also Christopher Nolan ist ja total für die große Leinwand und führt den Erfolg von Tenet als Erfolg an. Sein Studio sagt, es ist eben kein Erfolg gewesen. Und doch dann kommt jemand wie Steven Soderbergh, den ich zumindest als Kinodenker und auch jemand, der das System, zumindest das amerikanische, so gut kennt, schätze, der meint, wenn wir das mal aus der Sicht der Filme betrachten, ist das doch für einen Film, der Freitag in Amerika ins Kino kommt und um Freitag um 20 Uhr weiß der Produzent, ist ein Flop, dann wird er 2 Tage später rausgenommen in diesem normalen Auswertungsfenstersystem und ist dann weg. Und durch die Streamingdienste könnten wir diesen Film ja dann quasi aus den Kinos zwar rausnehmen, aber durch das Streaming ein neues Leben einhauchen oder zumindest eine neue Aufmerksamkeit geben.
Ja, aber da müssten doch endlich die Kinos und die Streamingdienste einfach mal mehr Hand in Hand arbeiten. Oder ich frage mich sowieso, es gibt ja auch tolle so Arthouse-Streamingdienste wie Mubi. Also wenn ich jetzt als Verleiher den neuen Film von Almodovar zeige, warum suche ich mir da nicht einen Streamingdienst, wo man noch andere 3 Filme von Almodovar sehen kann und bewerbe die? Also dadurch mache ich ja auch wieder den Film im Kino interessanter, wenn ich sage, guckt euch auch noch das an. Also ich finde so, die Strahlkraft des einen kann auch auf den anderen so rübergehen.
Also ich finde, viel entscheidender ist, Netflix kostet 11,99 im Monat und man muss für keinen Film extra bezahlen. Das ist nicht Video on Demand und wir gehen nicht ins Kino, sondern wir kaufen für 11,99 einen Haufen. Und Amazon Prime kostet 9,99, sage ich mal, ja, und bietet auch einen Haufen, hat aber darüber hinaus auch noch Möglichkeiten, dass man Filme kaufen kann. Wie so ein Supermarkt, der unsortiert ist, wo vorne aber steht, heute Black & Decker Bohrmaschine 99,99. Ja? So, und das ist das. Wir reden hier über Kino, da geht man hin, man sieht im Grunde genommen was Physisches und dafür bezahle ich. Netflix ist umsonst, es ist Schramsch. Ja, und das ist auch das Problem für Sky oder sowas, ja, die ja wesentlich mehr kosten, dass die jetzt Konkurrenz bekommen von Ramsch.
Also kein Christian Petzold-Film beim Netflix, habe ich da richtig gehört.
Nein, das ist was anderes. Ich finde, man sollte sich, und das finde ich ganz toll an Soderbergh und anderen, dass die Diskussion führen, ist das richtig, dass wir jetzt vielleicht die Freiheiten, die uns, wenn Systemwechsel anstehen. Ich weiß, die damals, mein Onkel, der war hier im Musikbusiness, der sagte, alle verdienten mit deutschem Unsinn in den 60er Jahren ihre Schlagermillionen. Plötzlich stellen die fest, wir verdienen 100-mal mehr mit Pop. Aber hatten keine Ahnung, die Strukturen bei Elektrola oder Ariola, wie die Firmen alle hießen, waren auf deutschen Schlager ausgerichtet. Und jetzt hatten die aber keine Ahnung. Also gaben die Millionen aus. Da gab es so Bands wie Faust, das waren so Studioprodukte. Ja, aber ganz toll. Und für 2, 3 Jahre kapiert das System nicht, was abgeht. Und da hat man Freiheiten, da kann man was in die Welt setzen. Ob man da sich politisch selber noch für die Zukunft einen Sargnagel reingeschlagen hat, das muss man mal schauen. Ja? Also ich finde es nicht richtig, sich die Black & Decker-Maschine an Netflix zu liefern.
Also ich glaube, wir können bilanzieren, das Kino ist noch nicht tot und trotzdem wird uns die Zukunft des Kinos die nächste Zeit noch beschäftigen. Wir bedanken uns bei unseren Gästen, die trotz des Lockdowns Zeit für uns gefunden haben. Vielen Dank Christian Petzold und vielen Dank Anke Lewicke.
Gerne, tschüss.
Top 5.
Wir kommen zum Ende unseres großen Jahresrückblicks und wir beenden die Sendung traditionell mit Hartwig Tegeler und seinem Schlussbild.
Eine Filmszene aus einem Film von 2020, eine Szene, die dieses turbulente Jahr in irgendeiner Weise zusammenfasst.
Nach einem jahrewährenden Kampf, der immer wieder vollkommen aussichtslos schien, kommt der Anwalt Robert Bilott zum Schluss.
Das ganze System ist korrupt. Wir sollen denken, dass es uns beschützt, aber das ist eine Lüge. Wir beschützen uns. Nur wir.
Niemand sonst!
Wir gegen sie. Der Anwalt der vielen Kleinen kämpft gegen den Chemiegiganten Dupont. Ein universelles Narrativ. Wie vor Jahren im China-Syndrom, in Silkwood, in Steven Soderberghs Aaron Brockovich oder jetzt eben in Todd Haynes' Vergiftete Wahrheit. Dabei geht es um die Profitgier und Verantwortungslosigkeit von Unternehmen, um Behördenvertreter, die wegschauen, und ihre Gegner. Die, die sich gegen dieses systemische Verschweigen auflehnen, dabei Karriere oder gar ihr Leben riskieren. Der Dupont-Chef bringt es gegenüber Anwalt Billot auf den Punkt.
Sie recherchieren doch total ins Blaue hinein. Wollen Sie Ihre Karriere im Klo runterspülen für einen Kuhbauern? Dann machen Sie weiter, ich helfe Ihnen nicht mehr.
Phil, ich bestehe darauf, dass Sie die Voruntersuchung ausweiten.
Verklagen Sie mich!
Das tue ich bereits.
Alles beginnt 1998 mit den Videoaufnahmen von Wilbur Tennant aus West Virginia.
Die beweisen, dass sie den Bach vergiften und meine Tiere umbringen.
Der Bauer hatte Land an den Chemiegiganten verkauft. Dort sollten Abfälle gelagert werden. Ungefährlich, angeblich. Doch Tennants Rinder, die unterhalb des Dupont-Landes grasten, starben.
Mein Nachbar sagte, ruf Elmer White an. Ihr Enkel ist irgendein bedeutender Umweltanwalt in Cincinnati.
Robert Billot aber ist Unternehmensanwalt.
Ich vertrete Chemiefirmen.
Entsprechend widerwillig kommt Billot.
Jetzt können Sie mich vertreten.
Zum ersten Fall in dieser Sache.
Ich brauche Ihre Hilfe.
Es wird einer von vielen werden. Bis Anwalt Billot erste Entschädigungen vor Gericht einklagen kann, wird es Jahre dauern. Was natürlich zur Frage führt, was hält einen eigentlich bei einem ruhig chronologisch erzählten Film bei der Stange, in dem es keine Schießereien, Schlägereien oder das handelsübliche Thriller-Zeugs gibt. Die Antwort? Einfach. Die Spannung in Vergiftete Wahrheit entsteht dadurch, dass wir einen mutigen Mann bei der Arbeit sehen, die er eigentlich gar nicht wollte, an der er immer wieder verzweifelt, wo er immer wieder fürchtet, dieser Arbeit nicht gewachsen zu sein.
Das kann ich nicht, ich kann's nicht, das würde ich wirklich gern.
Kurz vor Ende sitzt Billot vor seinem Chef, gespielt von Tim Robbins, in der Anwaltskanzlei, fast zusammengesunken. Kaum hört er, wie Tom ihn ermahnt, er müsse einfach mal Geld machen. Robert Billot sinkt weiter zusammen, seine Hand fängt an zu zittern, er drückt sie auf sein Bein, damit das nicht auffällt. Tom weist ihn darauf hin, dass er wieder sein Gehalt kürzen muss. Bitte nicht, sagt Robert, das wäre das vierte Mal. Und dann bricht er zusammen. Ein Held, der solches auf sich geladen hat, bricht zusammen. Nein, für einen normalen Kinohelden-Superhelden ist so etwas Menschliches natürlich nicht vorgesehen. Aber dieser ganz und gar andere Held, den Mark Ruffalo spielt, mit seiner Verzweiflung, seiner Schwäche, seinem fast Scheitern und diesem trotzdem nicht aufgeben, das ist sehr, sehr realistisch. Vielleicht sogar mythisch. Sisyphos aus dem griechischen Sagenkosmos muss als Strafe der Götter einen Felsblock ewig auf einen Berg hinaufwälzen, der dann, fast am Gipfel, jedes Mal wieder ins Tal rollt. Mark Ruffalo als Robert Billot ist solch eine Sisyphos-Gestalt. Wenn wir ihn in Todd Haynes' Film sehen, wie er sich durch Berge von Akten kämpft, dann gibt es diese assoziative Nähe zum altgriechischen Antihelden. Billot gibt nicht auf, egal für wie wahrscheinlich er es hält, Schadensersatzklagen gegen Dupont für seine Mandanten, die Kläger durchzusetzen. Und aus dieser Haltung heraus kommt auch die Kraft des letzten Bildes von Vergiftete Wahrheit. Der Richter in einem der zigsten Entschädigungsverfahren, die Billots Enthüllung des Dupont-Skandals ermöglichte.
Guten Morgen, Euer Ehren. Rob Billot für die Klägerin.
Der Richter staunt, wie der Mann dasteht.
Ah, oh, Sie sind noch dabei, hm?
Ja, so ist es.
Ganz einfach, so ist es. Ein Mann steht da, ja, er steht weiter da und er macht weiter. Und vielleicht ist das ja die Kernbotschaft, die uns mit der emotionalen Wucht dieses Schlussbildes in diesem Jahr 2020 am intensivsten berührt. Weitermachen, trotz alledem. Well, I won't back down. Und dazu im Abspann den Tom Petty-Song I Won't Back Down. Ich werde nicht zurückweichen, singt Johnny Cash. At the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down.